Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns mit deinem Wort beschenkt hast. Ich danke dir, dass wir durch dein Wort wissen dürfen, wer du bist und wie du bist und was dein Wille für unser Leben ist. Und ich bete dafür, dass das, was Eberhard vorbereitet hat, dass du es Frucht bringen lässt beim Predigen und beim Zuhören. Dass wir dich besser kennen und lieben lernen. Amen.
Amen. Wir Menschen sind schon sehr skurrile Zeitgenossen. Wenn wir in bestimmten Situationen nicht mehr weiter wissen, dann erfinden wir einfach ein neues Wort. Wie zum Beispiel Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, mit Nicht-Eindeutigkeit, mit Doppeldeutigkeit oder mit Mehrdeutigkeit umgehen zu können. Und eine wesentliche Fähigkeit im Umgang auch mit Konflikten ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten. Und ihr werdet angesichts der Predigt in diesem Gottesdienst heute eine Spannung aushalten müssen. Am 6. März 2022 habe ich hier im Gottesdienst schon einmal gefragt und ich frage es heute wieder. Wie feiert man Gottesdienst in Kriegszeiten? Wie feiert man Gottesdienst, wenn Millionen von Menschen fragen, Gott, wo bist du? Wie feiert man Gottesdienst, wenn die grausame Gottesferne mit Händen zu greifen ist, weil die, die auf bestialische Art und Weise Frauen, Männer und Kinder verfolgen, foltern und töten, auf Demonstrationen und politischen Statements als Befreiungshelden gefeiert werden? Wie feiert man Gottesdienst, wenn Hass, Rache und Vergeltung die einzigen, zwar menschlich verständlichen, aber hilf- und heillosen Antworten auf solche Gräueltaten zu sein scheinen, die aber doch nur den Kreislauf der Gräueltaten am Leben erhalten? Wie feiert man Gottesdienst, wenn Menschen nicht nur in Israel, Psalm 13, den Vers 6, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut, im Hals stecken bleibt? Fragen über Fragen. Und Jeremias Worte von vor circa 2600 Jahren, Friede, Friede und ist doch kein Friede, sind aktueller denn je und unüberhörbar. Der liebliche Klang der Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Jesaja 52, Vers 7, wird immer lauter übertönt vom Gedröhn der Kriegsmaschinerien, die Unheil und Tod verkünden. Und was machen wir? Wir ringen und streiten unter dem Diktat der Ausgewogenheit und der relativierenden Kontextualisierung um die richtigen Worte. Und verstummen am Ende, weil wir nichts zu sagen haben. Spätestens jetzt werde ich trotzig. Ich weiß, nicht nur in unserer Kultur ist Trotz sozial unerwünscht. Ich werde es trotzdem. Ich plädiere für eine Rückbesinnung auf die positive Bedeutung des Trotzens im Sinne des Widerstehens. Ich erinnere mich immer wieder an die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob sie wahr ist, aber die Geschichte ist einfach klasse, an den trotzigen Rabbi, der als junger Mann mit einem Protestschild durch die Straßen seiner Stadt ging und er wurde gefragt, warum er das tut und seine Antwort war, ich möchte die Welt verändern. Ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Als 80-Jähriger geht er mit dem gleichen Protestschild immer noch einmal die Woche durch die Straßen seiner Stadt. Und er wird gefragt, ob er denn erfolgreich war, die Welt zu einem besseren Ort gemacht zu haben. Und er lächelt und sagt, nein. Und dann wird er gefragt, warum machst du das immer noch? Und er sagt, damit die Welt nicht mich verändert. Ich will mich trotzig immer wieder an die Kernberufung erinnern lassen. Ich will der Resignation, dem Verdrängen und dem Schweigen trotzen und die Botschaft der Versöhnung immer und immer wieder hörbar machen. Friede, Friede, und ist doch kein Friede? 2. Korinther 5, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns immer wieder neu mit der Radikalität von Gottes Versöhnung auseinandersetzen müssen. Einfach mal sorgfältig hinzuhören und hinzuschauen, was Paulus hier schreibt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott hat die Welt und die Menschen nicht um Erlaubnis gefragt. Gott hat auch nicht gewartet, bis dass die Welt und die Menschen kommen und um Versöhnung bitten. Sondern Gott hat in Christus Fakten geschaffen. Einmal und ein für allemal. Und dann schaue ich in mein eigenes Leben und in das Leben vieler anderer Menschen, wie gehen wir denn als Christen mit Versöhnung um? Also vielleicht Anwesende ausgeschlossen, aber ich erlebe das häufig genug, dass wenn wir über Versöhnung reden, dann reden wir erstmal über Vorbedingungen. Dann reden wir erstmal darüber, was der andere oder die andere an uns falsch gemacht hat, anders machen muss und um Vergebung bitten muss, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir Lust haben, uns zu versöhnen. Menschlich verständlich, aber nicht biblisch. Ich höre Jesus immer wieder fragen, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Warum folgt ihr mir denn nicht tatsächlich nach? Die Radikalität von Versöhnung ist unangenehm und schmerzhaft. Und sie enttäuscht unsere Erwartungen und Hoffnungen darauf, dass der andere den ersten Schritt macht. Dass der andere auf uns zukommt. Weil das entspricht unserem Gefühl von Gerechtigkeit. Aber vielleicht ist genau dieses Gefühl kein göttliches Gefühl. Vielleicht ist genau dieses Gefühl das, was uns immer wieder in die Irre leitet. Und wenn wir über die Radikalität von Versöhnung reden, dann müssen wir auch über den nächsten Gedanken nachdenken, nämlich ein Krieg beginnt nicht mit dem ersten Schuss. Der Krieg fängt viel früher an. Der Krieg fängt da an, wo wir unser Herz vor anderen Menschen verschließen. Wo wir nur noch auf das schauen, was uns von dem anderen Menschen trennt. Wo wir auf das schauen, was uns an dem anderen Menschen nicht passt. Wo wir auf das schauen, was wir bei dem anderen Menschen falsch finden. Da beginnt der Krieg. Das ist der Nährboden für Unversöhntheit im eigenen Leben. Und dabei übersehen wir, dass in unserer eigenen Unversöhntheit eine bittere Wurzel steckt, die nicht nur das Leben anderer Menschen schwer macht, sondern die auch unser eigenes Leben schwer macht. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auf den sich Juden, Christen und Muslime gleichermaßen berufen, war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und was machen Juden, Christen und Muslime in diesen Tagen? Das gegenseitige Aufrechnen von Sünden. Es ist keine Bereitschaft zu erkennen. Auf beiden Seiten ist mein Eindruck. Es ist keine Bereitschaft zu erkennen, das Herz zu öffnen und weich werden zu lassen, trotz allen Leids, das sich die Menschen gegenseitig zufügen. Und dieses Leid kann in der Tat immer wieder sprachlos machen. Und trotzdem will ich an dieser Botschaft trotzig festhalten. Und diese Ermahnung immer wieder hörbar machen. Diese Mahnung immer wieder erlebbar werden zu lassen. Wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, dann gedenken und verkündigen wir Gottes versöhnendes Handeln an und für alle Menschen. Es geht im Abendmahl nicht nur um uns und um unser frommes Gefühl. Es geht darum, sich daran zu erinnern, dass Gott den höchsten Preis dafür bezahlt hat, damit diese Welt mit ihm versöhnt wird. Und wenn wir in die Advents- und Weihnachtszeit gehen, dann gedenken und verkündigen wir Gottes Menschwerdung zur Versöhnung mit allen Menschen. Daran will ich in aller Unvollkommenheit trotzig festhalten. Bis zum letzten Atemzug. Ich möchte, dass mir, wenn ich den Psalm 13 bete, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er sehr wohl an mir tut, nicht mehr im Halse stecken bleibt. Und dass Gott mir und euch die Kraft gibt, die Spannung, die wir nicht auflösen können, als Botschafter der Versöhnung auszuhalten. Und als Botschafter der Versöhnung werden wir immer wieder zwischen den Stühlen sitzen. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Mit allen Menschen, denen gerade nicht nach Loben zumute ist, will ich beten: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange noch soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Und stellvertretend für alle, die das gerade nicht beten können, will ich weiter beten, in der Hoffnung und in dem Glauben, dass sie das auch wieder beten können. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. In Jesu Namen. Amen.